Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Dazu begrüßt sie Susanne Kuhlmann. Die Klimakrise als Gesundheitsrisiko. Vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wird heute eine Klage Schweizer Seniorinnen verhandelt. Dämmen und Heizungstausch als soziale Frage. Welche Bedeutung die energetische Gebäudesanierung und die Verkehrspolitik für einkommensärmere Menschen haben, erläutert gleich Astrid Schaffert vom Deutschen Caritasverband. Es geht bei uns außerdem um die Schuldnerberatung für ältere Menschen vor Ort und um die Rechte von Urlaubern bei einer Naturkatastrophe im Feriengebiet. Zunächst fasst Ann-Kathrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio aber die Ergebnisse des Koalitionsausschusses zusammen. 16 Seiten, 3 Verhandlungstage, eine Überschrift. Modernisierungspaket für Klimaschutz und Planungsbeschleunigung. Darin mündete gestern der Koalitionsausschuss. Ann-Kathrin Büsker, die öffnet jetzt das Paket für uns. Es gibt eine Änderung beim Klimaschutzgesetz. Worauf hat sich die Koalition verständigt?
Die Pflicht zu Sofortprogrammen wird abgeschafft. Bisher gibt es ja jährliche Sektorziele, die Emissionsminderungsziele vorgeben. Und wenn die nicht erreicht werden, dann müssen die Ministerien nachsteuern. Das wird jetzt geändert. Die jährliche Erfassung der Emissionen, die bleibt zwar, aber wichtig ist das Gesamtergebnis der Emissionsminderung, die alle Sektoren gemeinsam erreichen. Das heißt also, wenn der Energiesektor mehr CO2 einspart, dann kann das mit dem Verkehrssektor, der seine Ziele vielleicht nicht erreicht hat, verrechnet werden. Die Frage ist natürlich, wie wird überprüft, dass die Sektoren trotzdem auf Kurs sind? Hier soll im 2-Jahres-Rhythmus darauf geschaut werden. Und wenn die Gesamtrechnung dann nicht stimmt, dann sollen die Sektoren, wo es hakt, verantwortlich für Nachschärfungen sein. Hinzu kommt insgesamt ein neuer Aspekt, die konkrete CO2-Speicherung. Neben natürlichen CO2-Senken sollen auch technische Senken etabliert werden. Hierfür sollen konkrete Ziele für Negativemissionen festgelegt werden für die Zeitschritte 2035, 2040 und 2045.
Ein großer Streitpunkt war ja die Beschleunigung von Infrastrukturprojekten. Vor allem die Frage, ob hier auch Autobahnen erfasst werden sollen. Wie sieht die Einigung denn nun aus?
Ja, neben dem Ausbau und der Modernisierung des Schienennetzes wird auch der Ausbau von Autobahnen als im überragenden öffentlichen Interesse liegend definiert, aber eben nur für eine bestimmte Kategorie, nämlich Engpassbeseitigungen. Hier reden wir also darüber, dass Autobahnen zum Beispiel verbreitert werden, konkret etwa geplant für die A8. Im 16-seitigen Beschlusspapier ist die Rede von einer eng begrenzten Zahl an besonders wichtigen Projekten, die gemeinsam mit den Ländern festgelegt werden sollen. Hier bleibt offen, wie viele es denn tatsächlich werden. Die FDP verweist dazu direkt auf eine Liste von 144 Projekten, die das betreffen könne, die im Bundesverkehrswegeplan in der entsprechenden Kategorie stehen. Hier wird es aus meiner Sicht noch viele Gespräche geben müssen, um dann konkret die Projekte festzulegen. Der Neubau wird davon nicht betroffen sein, Stichwort A100 oder auch A20. Ein weiterer interessanter Aspekt aus dem Verkehrsbereich: künftig sollen die Einnahmen aus der Pkw-Maut zu 80% in den Ausbau der Schiene fließen, um den enormen Investitionsbedarf dort zumindest im Ansatz zu regeln. Und die Grünen haben außerdem rein verhandelt, dass bei Autobahnbauprojekten Solarflächen am Rand mitgedacht werden sollen. Hierfür sollen dann entsprechend Flächen zur Verfügung gestellt werden.
Wo bleibt der Naturschutz? Christian Lindner sprach gestern von einem Paradigmenwechsel. Was hat er damit gemeint?
Ja, aus Sicht der FDP soll künftig bei der Frage von Ausgleichsflächen für den Naturschutz stärker auf Zahlungen gesetzt werden. Das ist ja bisher schon teilweise der Fall. Die FDP will das nun deutlich häufiger. Das Ersatzgeld solle gleichrangig werden zu Flächen, heißt es dazu aus der Partei. Das deckt sich allerdings nicht zwingend mit dem, was im Beschlusspapier steht. Dort wird der Fokus darauf gelegt, dass künftig größere zusammenhängende Ausgleichsflächen gefunden werden sollen. Ziel sei es, einen zusammenhängenden, länderübergreifenden Biotopverbund als Vorrangfläche zu definieren über ein entsprechendes Flächenbedarfsgesetz. Das soll dann ermöglichen, auf zusammenhängenden Flächen qualitativ hochwertige Ausgleichsmaßnahmen umzusetzen, statt wie bisher oft kleinteilige, zerfaserte Flächen. Dafür könnten dann eben auch Geldmittel zur Pflege eingesetzt werden. Das könnte eine deutliche Verbesserung für Ausgleichsmaßnahmen zur Folge haben. Es birgt aber gleichzeitig auch das Risiko, angesichts der zunehmenden Flächenkonkurrenzen, die es ja gibt, dass Biodiversität dann eben nur noch auf politisch festgelegten Flächen ihren Platz findet. Da wird es also maßgeblich auf die konkrete Ausgestaltung des Gesetzes ankommen.
Welche Reaktionen haben die 16 Seiten denn nach sich gezogen?
Sehr viele, vor allem Umweltverbände, sind zum Teil entsetzt, insbesondere aufgrund der angekündigten Änderungen des Klimaschutzgesetzes. So spricht etwa Christoph Bahls, politischer Geschäftsführer von Germanwatch, davon, dass auf diese Weise Schlupflöcher geschaffen würden und Klimaschutz vertagt werde. Eine klare Befürchtung ist eben, dass durch diese Neuregelung der Druck auf die einzelnen Sektoren sinken könnte, die eigentlich unter einem hohen Transformationsdruck stehen. Beispiel Verkehrssektor. Bisher ist der Vorteil des Klimaschutzgesetzes ja, dass Ressorts rechtlich verbindlich gezwungen sind zu reagieren, weil sie eben Sofortmaßnahmen umsetzen müssen, wenn sie ihre jährlichen Emissionsminderungsziele nicht erreichen. Das wird nun deutlich abgeschwächt. Die bisherige Pflicht zu Maßnahmen entfällt. Und hier sind sich nahezu alle Umweltorganisationen in ihrer Bewertung einig, dass das eine Schwächung des Klimaschutzes in Deutschland darstellt.
Soweit Ann-Kathrin Büsker über die Einigungen im Koalitionsausschuss. Vielen Dank dafür nach Berlin. Die Klimakrise und ihre möglichen Auswirkungen auf die Gesundheit und das Leben, insbesondere älterer Frauen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verhandelt heute in Straßburg anlässlich der Klage des Schweizer Vereins Klimaseniorinnen. Sie werfen dem Schweizer Staat vor, zu wenig gegen die Klimakrise zu unternehmen und damit gerade die Gruppe älterer Frauen besonders zu gefährden. Sämtliche Instanzen in der Schweiz haben die Klage zuvor abgewiesen. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte könnte aber für alle Mitgliedstaaten des Europarats wegweisend sein. Katrin Hondl hat die Frauen kürzlich getroffen.
Applaus im Genfer Kino Cinelux. Für einen Dokumentarfilm über historische Gerichtsurteile in den Niederlanden, wo Klimaschutzorganisationen gegen den Staat klagten und siegten. Und für Anne Marer, Co-Präsidentin der Schweizer Klimaseniorinnen, die heute in Straßburg auch Klimajustizgeschichte schreiben wollen.
Elle est très importante, elle est historique, parce que pour la première fois la Cour européenne.
Es ist ein historischer Tag, sagt Anne-Marie. Eine Premiere. Zum ersten Mal kümmert sich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte um den Zusammenhang von Klimaschutz und Grundrechten. Wir hoffen auf einen Präzedenzfall, der die Staaten dazu bringt, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten und das Notwendige zu tun, um die absolute Katastrophe zu verhindern. Über 2000 Mitglieder hat der Verein Klimaseniorinnen Schweiz. Ausschließlich Frauen, Durchschnittsalter 73. Ihre Klage in Straßburg richtet sich gegen ihr Land, die Schweiz. Vorwurf: mangelhafte Klimaschutzpolitik mit lebensbedrohlichen Folgen, erklärt die zweite Co-Präsidentin des Vereins, die Baslerin Rosemarie Wiedler-Welti.
Das Problem ist unsere Regierung, die viel zu wenig macht, ihre Aufgabe nicht erledigt, denn sie sollte sich einsetzen für gesundheitlichen Schutz von uns, weil bei uns eine Übersterblichkeit besteht für uns Frauen, für uns Ältere in Hitzewellen.
Und durch den Klimawandel kommt es immer häufiger zu Hitzewellen. Darunter leiden zwar auch junge Menschen oder Männer. Da es aber in der Forschung Hinweise gibt, dass ältere Frauen ganz besonders gefährdet sind, begannen die Schweizerinnen 2016 einen ausschließlich weiblichen Kampf für mehr Klimaschutz. Denn in der Schweiz kann nur vor Gericht ziehen, wer auch eine aktuelle und besondere Betroffenheit nachweisen kann. Doch die Klimaklage der Frauen wurde von sämtlichen Instanzen abgewiesen. In der Schweiz habe es an mutigen Richtern gefehlt, sagt die Genfer Klimaseniorin Anne-Marie. Und so muss nun der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte klären, ob die unzureichende Klimaschutzpolitik der Schweiz die Menschenrechte der Frauen verletzt. Die Richter in Straßburg haben die Klage als dringlich eingeordnet. Auch deshalb geht Anne-Marie heute optimistisch in die Anhörung vor der Großen Kammer. Mit viel Hoffnung, sagt sie.
Avec beaucoup d'espoir.
Unterstützt werden die Klimaseniorinnen von einem Team hochmotivierter Anwältinnen und Anwälte und von Greenpeace. Sollte der Europäische Menschengerichtshof im Sinne der Klimaseniorinnen entscheiden, hätte das weitreichende Bedeutung für die Schweiz und für alle Mitgliedstaaten des Europarates.
Katrin Hondl über das Anliegen der Schweizer Klimaseniorinnen, deren Klage heute in Straßburg verhandelt wird. Im Streit um das geplante Einbauverbot für Öl- und Gasheizungen ist immer die Rede davon, dass Immobilieneigentümer nicht überfordert werden dürfen, dass also der soziale Aspekt beachtet werden müsse. Nun fordert aber ausgerechnet ein Sozialverband, die Caritas, besonders eindringlich die energetische Sanierung von Wohngebäuden. Bringt endlich Maßnahmen auf den Weg, die spürbar und nachhaltig die CO2-Emissionen senken, lautete die Forderung des Deutschen Caritasverbands, nachdem das Umweltbundesamt Mitte März die deutschen Treibhausgasemissionen für 2022 veröffentlicht hatte. Worauf zielen Sie mit dieser Forderung ab? Das fragte ich am Vormittag Astrid Schaffert. Sie befasst sich bei der Caritas mit sozialer Klimapolitik.
Uns ist es wichtig aufzuzeigen, dass Klimaschutz den Einkommensärmeren nutzt und eben nicht umgekehrt. Und das nicht nur, weil von einer ungebremsten Klimakrise vor allem die Ärmeren darunter leiden werden, sondern sie profitieren von Klimaschutz. Ich würde das gerne an zwei Beispielen kurz erläutern. Die Einkommensärmeren geben einen größeren Anteil ihres Einkommens für Wärme und Energie aus. Das heißt, von energetischen Sanierungen profitieren sie gerade bei stark steigenden Energiepreisen. Von gesteigertem Wohnkomfort und mehr Gesundheit in den Wohnräumen mal ganz zu schweigen. Also wir müssen genau auch an die Wohnungen rangehen, dort stark sanieren, wo die Einkommensärmeren wohnen. Ein zweites Beispiel ist der Verkehrsbereich. Auch da sagen wir, Einkommensärmere profitieren von Klimaschutz in dem Bereich. Sie profitieren von einem gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr, von einer günstigen Preisgestaltung und auch von einem guten Rad- und Fußverkehrsnetz. Denn viele von ihnen besitzen überhaupt kein Auto. Die Hälfte der Haushalte im unteren Einkommenssegment, die können sich ein Auto überhaupt nicht leisten. Es gibt viele Ältere, viele Jüngere, die können auch kein Auto fahren und besitzen kein Auto, oder Menschen mit Beeinträchtigungen. Also alle diejenigen profitieren vom Klimaschutz im Verkehrssektor.
Nochmal zurück zu den Gebäuden. Sie verlangen also die rasche energetische Sanierung von Sozialwohnungen, was ja zum Beispiel kleinere Vermieter vielleicht überfordern könnte. Denn so ein Heizungsaustausch, der fällt ja unter Instandhaltung und kann nicht so ohne weiteres auf die Mieter umgelegt werden. Eine umfassende Sanierung mit Dämmung, dem Einbau von Fußbodenheizung und einer Wärmepumpe wäre dann eine Modernisierung, die auch im Portemonnaie der Mieter ankommt als höhere Kaltmiete. Würde das zum Problem?
Es ist immer die Frage, wie gestaltet man denn eigentlich diese Auflagen und wie sichert man sie sozial und finanziell ab? Aus Klimagesichtspunkten brauchen wir eine rasche Sanierung aller Gebäude und eine Transformation auch des Wärmesektors in dem Bereich. Die Frage ist nur, wie unterstützt man sowohl die Vermietenden als auch dann die Mietenden finanziell, damit diese Transformation finanziert werden kann. Im mietenden Bereich müssen wir die Modernisierungsumlage reformieren, denn bisher zahlen eben die Mietenden die Kosten der Sanierung komplett selbst. Das führt zu stark steigenden oder kann zu stark steigenden Mietpreisen führen. Daran kann niemand Interesse haben. Da ist aber die öffentliche Hand gefordert, dies zu ändern und mit einer Reform der Modernisierungsumlage dazu beizutragen, dass die Mietenden nicht überfordert werden. Dasselbe gilt für Immobilienbesitzende, die ja nicht alle immer besonders reich sind. Auch die müssen finanziell und häufig auch organisatorisch unterstützt werden, um eine Sanierung tatsächlich auch stemmen zu können.
Der Koalitionsausschuss hat ja nun beschlossen, bei der Heizenergie einen technologieoffenen Ansatz zu verfolgen. Es soll auch ausreichende Übergangszeiträume geben und soziale Härten sollen vermieden werden. Sind Sie mit dem Ergebnis beim Aspekt Gebäudeenergie zufrieden?
Wir bedauern eigentlich eher die Aufweichung und vor allem bedauern wir, dass der für uns relevante Punkt, nämlich die Frage, wie findet denn eigentlich die finanzielle Unterstützung und auch die organisatorische Unterstützung statt, das bleibt ja weiter offen. Da steht nichts Konkretes drin und das ist aber das Relevante. Die Frage ist, glaube ich, nicht mehr, sollen denn die Heizungen ausgebaut werden, sondern wir brauchen ein Verbot von Öl und überwiegend mit Gas betriebenen Heizungen. Klimapolitisch ist es völlig außer Frage. Aber die bedeutende Frage, die ist eben weiter offen. Insofern sind wir nicht besonders zufrieden mit dem Ergebnis.
Sie haben eben schon einiges zum Thema Verkehr ausgeführt. Künftig soll ja nun mehr Geld in den Bahnausbau investiert werden. Auch das steht im Ergebnis des Koalitionsausschusses der letzten Tage. Bei Straßen soll der Schwerpunkt eher auf Erhalt und Sanierung liegen, von Ausnahmen abgesehen. Was halten Sie davon?
Also der öffentliche Personennahverkehr und auch der Fernverkehr, das ist der Rückgrat der Mobilität in Zukunft. Das muss massiv gestärkt werden und das ist auch gut, dass da mehr Geld reinfließt. Viele andere Bereiche aus diesem Koalitionsausschuss, das sehen wir durchaus kritisch, denn ich habe ja schon aufgezeigt, Klimaschutz ist im Interesse der Einkommensärmeren und dass nun gerade das Klimaschutzgesetz und die Sektorziele aufgeweicht werden, also der Maßstab, woran man wirklich messen kann, wie gut sind wir tatsächlich in der Reduktion der Treibhausgase, das ist das völlig falsche Signal. Ein zweiter Bereich, der für uns relevant ist, man hat sich vom Klimageld verabschiedet. Also die Transformation wird bisher sehr stark von der CO2-Bepreisung und von dem Emissionshandel auf europäischer Ebene finanziert. Das ist aber eine Konsumsteuer und die benachteiligt eigentlich die Einkommensärmeren. Die müssen einen höheren Anteil ihres Einkommens dafür aufwenden. Und darüber wird die Transformation finanziert. Viel wichtiger wäre es, die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung in Form eines Klimageldes an die Bevölkerung zurückzugeben und die notwendigen Finanzmittel für die Transformation aus einer progressiv erhobenen Einkommenssteuer zu finanzieren oder anderen Steuermitteln, wo eben die starken Schultern mehr zahlen als die ärmeren. Und ein dritter Bereich, eine Leerstelle, die ich gerne noch ansprechen möchte, das ist die Frage, wie senken wir denn eigentlich die Emissionen derer, die das Klima ruinieren? Die ärmere Hälfte der Bevölkerung, die emittiert momentan im Schnitt 6 Tonnen CO2 pro Jahr und hat damit fast das 2030er-Ziel in Deutschland erreicht. Das obere 1% emittiert um die 100 Tonnen CO2 pro Jahr und die Tendenz ist da steigend. Und in diesem Beschluss und auch im Koalitionsvertrag habe ich bisher noch nichts gelesen, was denn konkrete Vorschläge und Maßnahmen sind, wie diese Emissionen eigentlich drastisch gesenkt werden können.
Soweit Astrid Schaffert vom Deutschen Caritasverband zur Verkehrspolitik und Gebäudesanierung. Alter und Armut. Der Paritätische Wohlfahrtsverband schätzt, dass in Deutschland über 3,5 Millionen Menschen von Altersarmut betroffen sind. Daraus kann eine zunehmende Verschuldung folgen. Die Diakonie will deshalb ihr Angebot an zielgruppengerechter Schuldnerberatung für Ältere ausbauen und wird dafür auch von der Bundesregierung gefördert.
Im Juni soll's losgehen, an 10 Standorten bundesweit, in großen Städten genauso wie auf dem platten Land. Die Diakonie will in einem Pilotprojekt die aufsuchende Schuldnerberatung für Seniorinnen und Senioren erproben. Denn immer mehr ältere Menschen sind verschuldet, sagt Maria Lohheide, Vorständin der Diakonie. Trotz dieser Entwicklung habe sich aber die Zahl der Seniorinnen und Senioren in den Beratungsstellen nicht erhöht.
Und das hat uns veranlasst, darüber nachzudenken, warum das so ist und wie wir Seniorinnen und Senioren mit Schulden erreichen können. Gerade für SeniorInnen ist das Eingeständnis, Geldprobleme und Sorgen zu haben, eine hohe Hürde und der Schritt in eine Schuldnerberatungsstelle enorm schwierig.
Die Gründe für die Zurückhaltung bei der Suche nach Hilfe seien vielfältig, sagt Maria Lohheide.
Viele leiden lieber still vor sich hin, sind verzweifelt über ihre existenziell prekäre Lage und wollen vor allen Dingen auch ihren Angehörigen nicht zur Last fallen. Oftmals fehlen aber auch Informationen, dass es Hilfe zur Überwindung von Schulden gibt. Und lange Wartezeiten und die eingeschränkte Mobilität von Menschen sind weitere Hindernisse, eine Beratungsstelle aufzusuchen.
Armut und Verschuldung sind schambehaftete Themen, zumal im Alter. Selten äußern sich Betroffene so offen wie Liobe, 74 Jahre alt, aus München, in einer ZDF-Dokumentation. Die frühere Friseurin erhält eine Rente von knapp über 900 Euro. Nach Abzug der Kosten bleiben ihr weniger als 300 Euro im Monat zum Leben.
Wenn man lebenlang gearbeitet hat und hat dann im Endeffekt das Minimum, das Existenzminimum. Es ist schon beschämend. Schlecht fühlt sich das an. Diskriminierend, wenn man so lange gearbeitet hat, 43 Jahre.
Menschen wie Liobe zu erreichen, das ist das Ziel der neuen Beratungsangebote, die in den kommenden Monaten erprobt werden sollen. Die Idee dabei, die Beraterinnen und Berater warten nicht mehr, bis die Betroffenen mit ihren Problemen in der Sprechstunde auftauchen. Das bisherige Prinzip werde umgedreht, sagt Diakonievorständin Maria Lohheide.
Der wesentliche Schritt ist von der KOM-Struktur, also die Menschen kommen in die Beratungsstelle, in die aufsuchende soziale Arbeit vor Ort zu wechseln. Das heißt, Seniorinnen und Senioren dort aufzusuchen, wo sie leben. Wir nennen das den Sozialraum. Das kann ein Seniorentreffpunkt sein, ein Nachbarschaftscafé, ein Mittagstisch, eine Altenhilfeeinrichtung, aber auch die Wohnung des älteren Menschen.
Das könne nur gelingen, wenn auch die Netzwerke vor Ort genutzt und eingebunden werden. Nachbarn, Freunde, Familie. Irgendwo dazwischen gäbe es dann in Zukunft auch die Schuldenexpertin der Beratungsstelle, die im Seniorenheim oder in der Wohnsiedlung immer mal wieder präsent ist. Und die Hürde, sie einfach mal anzusprechen, ist im Idealfall dann gar nicht mehr vorhanden.
Es geht darum, sich bekannt zu machen, zu informieren, Vertrauen zu gewinnen und die Schwelle, Kontakt aufzunehmen, so niedrig wie möglich zu halten.
Schulden vermeiden und finanzielle Schieflagen verhindern. Das war ein Beitrag von Armin Himmelrath, der morgen zu diesem Thema im Marktplatz zu hören ist, ab 10.08 Uhr.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Waldbrand oder Überschwemmung. Naturkatastrophen machen auch vor Urlaubsregionen nicht Halt. Welche Rechte haben Menschen, die schon in einem solchen Gebiet sind oder bald losfahren möchten? Dazu der Verbrauchertipp von Margret Bielenberg.
Ob ein Urlaub aufgrund von Naturkatastrophen storniert werden kann, hängt häufig von der jeweiligen Buchung und den konkreten Umständen ab, sagt Julia Rehberg von der Verbraucherzentrale Hamburg. Wer eine Pauschalreise gebucht hat, steht meist besser da.
Im Rahmen einer Pauschalreise wäre eine Stornierung dann möglich, wenn die Reise dadurch erheblich erschwert wird oder verhindert wird. Also das heißt, wenn zum Beispiel mein Hotel von den Flammen betroffen ist, der ganze Urlaubsort letztlich mehr oder weniger unbewohnbar.
Gibt es am Urlaubsort zum Beispiel gerade Überschwemmungen, die Reise findet aber erst später statt, seien Ängste und Befürchtungen kein Grund zu stornieren und das Geld zurückzuverlangen. Sinnvoll sei, den Reiseveranstalter frühzeitig zu kontaktieren.
Vielleicht gibt es da ja auch andere Möglichkeiten und natürlich immer mal gucken beim Auswärtigen Amt auf der Seite, wenn eine Reisewarnung ausgesprochen ist für den Urlaubsort konkret, in den ich fahren möchte, dann ist das auch ein guter Anhaltspunkt für eine kostenfreie Stornierung.
Bei Individualreisen müssen sich Reisende beispielsweise mit der jeweiligen Unterkunft und der Fluggesellschaft bzw. dem Bahnunternehmen separat auseinandersetzen. Wer früher nach Hause will, aber ein nicht kostenfrei stornierbares Ticket hat, bekommt bei einer Flugreise lediglich Steuern und Gebühren zurück. Wird der Rückflug allerdings von der Fluggesellschaft annulliert, dann gilt die Europäische Fluggastrechteverordnung.
Die gilt halt für europäische Airlines oder Flüge innerhalb der Gemeinschaft. Und nach dieser Verordnung ist es eben so, dass die Airline dafür sorgen muss, wenn der Flug annulliert wird, dass ich nächstmöglich unter vergleichbaren Bedingungen zurückbefordert werde.
Ist das so schnell nicht möglich, müsse bis dahin für eine angemessene Unterkunft gesorgt werden. Wer trotz einer Naturkatastrophe beispielsweise in einem Hotel bleiben kann, aber dort mit Einschränkungen rechnen muss, könne eventuell den Reisepreis mindern. Dafür müsse sofort vor Ort mit dem Reisevertragspartner Kontakt aufgenommen werden. Wird ein Teil der Leistung nicht erbracht, gebe es dementsprechend Geld zurück.
Es ist eben bei Vermietung so, dass Recht des Urlaubslandes gilt, beziehungsweise das Recht des Landes, in dem die Wohnung liegt. Ausnahme ist eben nur, wenn sowohl Vermieter als auch Mieter in Deutschland ansässig sind, dann gilt auch deutsches Recht.
Reiserücktritt- oder Reiseabbruchversicherungen greifen bei Naturkatastrophen am Urlaubsort nicht, sagt Julia Böhne vom Bund der Versicherten.
Allerdings können die Versicherer von diesen Musterbedingungen auch immer im Positiven abweichen. Sie sind sozusagen der Mindeststandard. Und es gibt einige Versicherer, die auch in der Reiseabbruchversicherung dann leisten.
Sollte im Hotel beispielsweise das Gepäck durch Feuer zerstört werden, greife die Hausratversicherung. Allerdings,
je nach Versicherer werden meist nur 10-20% der Versicherungssumme ersetzt. Und oftmals gibt es da auch eine bestimmte Begrenzung.
Grundsätzlich gilt bei Minderungswünschen gegenüber dem Reisevertragspartner das Gleiche wie im Versicherungsschadensfall.
Dass man Beweise sammelt, also Fotos, Zeugenaussagen, Zeitungsausschnitte und eventuell auch ein Aktenzeichen der Polizei oder ähnliches.
Der Verbrauchertipp von Margret Bielenberg. Greenpeace startet heute ein Meldeportal, mit dem sich Verstöße gegen die gesetzliche Mehrwegangebotspflicht für Plastikeinwegverpackungen direkt an die verantwortlichen Landesbehörden melden lassen. Mit einer bundesweiten Recherche belegte Greenpeace im Januar, dass etwa die Hälfte der stichprobenartig getesteten Gastrobetriebe noch keine Mehrwegalternativen für das Mitnehmen von Speisen und Getränken anboten. Umwelt und Verbraucher geht für heute zu Ende. Einen schönen Tag wünscht Ihnen Susanne Kuhlmann.